Wolfgang Borchert ist einer der bekanntesten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Viele werden ihn durch sein einziges Theaterstück kennen, Draußen vor der Tür. Er hat aber auch einige Kurzgeschichten geschrieben. Und eine, die zumindest mir am bekanntesten ist, habe ich mitgebracht. Sisyphus oder Der Kellner meines Onkels. Dabei war mein Onkel natürlich kein Gastwirt, aber er kannte einen Kellner. Dieser Kellner verfolgte meinen Onkel so intensiv mit seiner Treue und mit seiner Verehrung, dass wir immer sagten, das ist sein Kellner oder ach so, sein Kellner. Als sie sich kennenlernten, mein Onkel und der Kellner, war ich dabei. Ich war damals gerade so groß, dass ich die Nase auf den Tisch legen konnte. Das durfte ich aber nur, wenn sie sauber war. Und immer konnte sie natürlich nicht sauber sein. Meine Mutter war auch nicht viel älter. Etwas älter war sie wohl, aber wir waren beide noch so jung, dass wir uns ganz entsetzlich schämten, als der Onkel und der Kellner sich kennenlernten. Ja, meine Mutter und ich, wir waren dabei. Mein Onkel natürlich auch. Ebenso wie der Kellner, denn die beiden sollten sich ja kennenlernen, und auf sie kam es an. Meine Mutter und ich waren nur als Statisten dabei. Und hinterher haben wir es bitter verwünscht, dass wir dabei waren. Denn wir mussten uns wirklich sehr schämen, als die Bekanntschaft der beiden begann. Es kam dabei nämlich zu allerhand erschrecklichen Szenen mit Beschimpfung, Beschwerden, Gelächter und Geschrei. Und beinahe hätte es sogar eine Schlägerei gegeben. Dass mein Onkel einen Zungenfehler hatte, wäre beinahe der Anlass zu dieser Schlägerei geworden. Aber dass er einbeinig war, hat die Schlägerei dann schließlich doch verhindert. Wir saßen also, wir drei, mein Onkel, meine Mutter und ich, an einem sonnigen Sommertag nachmittags in einem großen, prächtigen, bunten Gartenlokal. Um uns herum saßen noch ungefähr 200 bis 300 andere Leute, die auch alle schwitzten. Hunde saßen unter den schattigen Tischen und Bienen saßen auf den Kuchentellern oder kreisten um die Limonadengläser der Kinder. Es war so warm und so voll, dass die Kellner alle ganz beleidigte Gesichter hatten, als ob das alles nur stattfände aus Schikane. Endlich kam auch einer an unseren Tisch. Mein Onkel hatte, wie ich schon sagte, einen Zungenfehler. Nicht bedeutend, aber immerhin deutlich genug. Er konnte kein S sprechen. Auch kein Z oder TZ. Er brachte das einfach nicht fertig. Immer wenn in einem Wort so ein harter S-Laut auftauchte, dann machte er ein weiches, feucht-wässriges Sch daraus. Und dabei schob er die Lippen weit vor, dass sein Mund entfernte Ähnlichkeit mit einem Hühnerpopo bekam. Der Kellner stand also an unserem Tisch und wedelte mit seinem Taschentuch die Kuchenkrümel unserer Vorgänger von der Decke. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass es nicht sein Taschentuch, sondern eine Art Serviette gewesen sein muss. Er wedelte also damit und fragte kurzatmig und nervös: Bitte sehr, Sie wünschen? Mein Onkel, der keine alkoholarmen Getränke schätzte, sagte gewohnheitsmäßig: Also, zwei Aschbach und für den Jungen Schelter und Brause. Oder was haben Sie sonst? Der Kellner war sehr blass. Und dabei war es Hochsommer. Und er war doch Kellner in einem Gartenlokal. Aber vielleicht war er überarbeitet. Und plötzlich merkte ich, dass mein Onkel unter seiner blanken braunen Haut auch blass wurde, nämlich als der Kellner die Bestellung der Sicherheit wegen wiederholte. Sehr wohl, zwei Aschbach, eine Brause, bitte sehr. Mein Onkel sah meine Mutter mit hochgezogenen Brauen an, als ob er etwas Dringendes von ihr wollte. Aber er wollte sich nur vergewissern, ob er noch auf dieser Welt sei. Dann sagte er mit einer Stimme, die an fernen Geschützdonner erinnerte: Fragen Sie mal. Sind Sie wahnsinnig? Sie? Sie? Machen Sie sich über mein Lispeln lustig, wasch? Der Kellner stand da, und dann fing es an, an ihm zu zittern. Seine Hände zitterten, seine Augendeckel, seine Knie. Vor allem aber zitterte seine Stimme. Sie zitterte vor Schmerz und Wut und Fassungslosigkeit, als er sich jetzt Mühe gab, auch etwas Geschützdonnerähnliches zu antworten.
»Ich ist schamlos von Sie, sich über mich zu amüsieren. Taktlos ist das, bitte sehr.«
Nun zitterte alles an ihm. Seine Jackenzipfel, seine pomadenverklebten Haarsträhnen, seine Nasenflügel und seine sparsame Unterlippe. An meinem Onkel zitterte nichts. Ich sah ihn ganz genau an, absolut nichts. Ich bewunderte meinen Onkel. Aber als der Kellner ihn schamlos nannte, da stand mein Onkel doch wenigstens auf. Das heißt, er stand eigentlich gar nicht auf. Das wäre ihm mit seinem einen Bein viel zu umständlich und beschwerlich gewesen. Er blieb sitzen und stand dabei doch auf. Innerlich stand er auf. Und das genügte auch vollkommen. Der Kellner fühlte dieses innerliche Aufstehen meines Onkels wie einen Angriff und er wich zwei kurze, zittrige, unsichere Schritte zurück. Feindselig standen sie sich gegenüber, obgleich mein Onkel saß. Wenn er wirklich aufgestanden wäre, hätte sich sehr wahrscheinlich der Kellner hingesetzt. Mein Onkel konnte es sich auch leisten, sitzen zu bleiben, denn er war noch im Sitzen ebenso groß wie der Kellner. Und ihre Köpfe waren auf gleicher Höhe. So standen sie nun und sahen sich an. Beide mit einer zu kurzen Zunge, beide mit demselben Fehler. Aber jeder mit einem völlig anderen Schicksal. Klein, verbittert, verarbeitet, zerfahren, fahrig, farblos, verängstigt, unterdrückt, der Kellner, der kleine Kellner, ein richtiger Kellner. Verdrossen, stereotyp, höflich, geruchlos, ohne Gesicht, nummeriert, verwaschen und trotzdem leicht schmuddelig. Ein kleiner Kellner. Zigarettenfingrig, servil, steril, glatt, gut gekämmt, blau rasiert, gelb geärgert, mit leerer Hose hinten und dicken Taschen an der Seite, schiefen Absätzen und chronisch verschwitzten Kragen. Der kleine Kellner. Und mein Onkel? Mein Onkel. Breit, braun, brummend, basskehlig, laut, lachend, lebendig, reich, riesig, ruhig, sicher, satt, saftig. Mein Onkel. Der kleine Kellner und mein großer Onkel. Verschieden wie ein Karrengaul vom Zeppelin. Aber beide kurzzungig. Beide mit demselben Fehler. Beide mit einem feuchten, wässrigen, weichen Sch. Aber der Kellner, ausgestoßen, getreten von seinem Zungenschicksal, bockig eingeschüchtert, enttäuscht, einsam, bissig und klein, ganz klein geworden. Tausendmal am Tag verspottet, an jedem Tisch belächelt, belacht, bemitleidet, begrinst, beschrien. Tausendmal an jedem Tag im Gartenlokal, an jedem Tisch einen Zentimeter in sich hineingekrochen, geduckt, geschrumpft, tausendmal am Tag bei jeder Bestellung, an jedem Tisch, bei jedem Bitteschär, kleiner, immer kleiner geworden. Die Zunge gigantischer, unförmiger Fleischlappen, die viel zu kurze Zunge, formlos, zyklopische Fleischmasse, plumper, unfähiger, roter Muskelklumpen, diese Zunge hatte ihn zum Pygmäen erdrückt. Kleiner, kleiner Kellner. Und mein Onkel. Mit einer zu kurzen Zunge, aber als hätte er sie nicht. Mein Onkel, selbst am lautesten lachend, wenn über ihn gelacht wurde. Mein Onkel, einbeinig, kolossal, slickzungig, aber Apoll in jedem Zentimeter Körper und jedem Seelenatom. Autofahrer, Frauenfahrer, Herrenfahrer, Rennfahrer. Mein Onkel, Säufer, Sänger, Gewaltmensch, Witzereißer, Zotenflüsterer, Verführer, kurzzungiger, sprühender, sprudelnder, spuckender Anbeter von Frauen und Cognac. Mein Onkel, saufender Sieger, Prothesen knarrend breit grinsend mit viel zu kurzer Zunge, aber als hätte er sie nicht. So standen sie sich gegenüber. Mordbereit, todwund der eine, lachfertig, randvoll mit Gelächter, Eruptionen der andere. Ringsherum 600 bis 700 Augen und Ohren, Spazierläufer, Kaffeetrinker, Kuchenschleckerer, die den Auftritt mehr genossen als Bier und Brause und Bienenstich. Ach, und mittendrin meine Mutter und ich. Rotköpfig, schamhaft, tief in die Wäsche verkrochen. Und unser Leiden war erst am Anfang.
»Suchen Sie sofort den Wirt, Sie aggressiver Spasti. Ich will Sie lehren, Gäste zu insultieren.«
Mein Onkel sprach jetzt absichtlich so laut, dass den 600 bis 700 Ohren kein Wort entging. Der Asbach regte ihn in angenehmer Weise an. Er grinste vor Wonne über sein großes, gutmütiges, breites, braunes Gesicht. Helle, salzige Perlen kamen aus der Stirn und trudelten abwärts über die massiven Backenknochen. Aber der Kellner hielt alles an ihm für Bosheit, für Gemeinheit, für Beleidigung und Provokation. Er stand mit faltigen, hohlen, leise wehenden Wangen da und rührte sich nicht von der Stelle.
»Haben Sie Schand in den Gehörgängen? Suchen Sie den Besitzer, Sie besoffener Sparschvogel los, oder haben Sie die Hosen voll, Sie mischgestalteter Schwerg?«
Da fasste der kleine Pygmäe, der kleine, slickzungige Kellner, sich ein großmütiges, gewaltiges, für uns alle und für ihn selbst überraschendes Herz. Er trat ganz nah an unseren Tisch, wedelte mit seinem Taschentuch über unsere Teller und knickte zu einer korrekten Kellnerverbeugung zusammen. Mit einer kleinen, männlichen und entschlossenen, leisen Stimme mit überwältigender, zitternder Höflichkeit sagte er: »Bitte, Cher«, und setzte sich klein, kühn und kaltblütig auf den vierten Stuhl an unserem Tisch. Kaltblütig natürlich nur markiert, denn in seinem tapferen kleinen Kellnerherzen flackerte die empörte Flamme der verachteten, gescheuchten, missgestalteten Kreatur. Er hatte auch nicht den Mut, meinen Onkel anzusehen. Er setzte sich nur so klein und sachlich hin, und ich glaube, dass höchstens ein Achtel seines Gesäßes den Stuhl berührte, wenn er überhaupt mehr als ein Achtel besaß vor lauter Bescheidenheit. Er saß, sah vor sich hin auf die kaffeeübertropfte, grauweiße Decke, zog seine dicke Brieftasche hervor und legte sie immerhin einigermaßen männlich auf den Tisch. Eine halbe Sekunde riskierte er einen kurzen Aufblick, ob er wohl zu weit gegangen sei mit dem Aufbumsen der Tasche. Dann, als er sah, dass der Berg, mein Onkel nämlich, in seiner Trägheit verharrte, öffnete er die Tasche und nahm ein Stück pappartiges, zusammengekniffenes Papier heraus, dessen Falten das typische Gelb eines oft benutzten Stück Papiers aufwiesen. Er klappte es wichtig auseinander, verkniff sich jeden Ausdruck von Beleidigtsein oder Rechthaberei und legte sachlich seinen kurzen, abgenutzten Finger auf eine bestimmte Stelle des Stück Papiers. Dazu sagte er leise, eine Spur heiser und mit großen Atempausen: »Bitte, Cher, wenn Sie sehen wollen, stellen Sie höflich selbst fest, mein Pasch. In Paris gewesen, Barcelona, Osnabrück, bitte, Cher. Alles aus meinem Pasch zu ersehen. Und hier besondere Kennzeichen, Narbe am linken Knie, vom Fußballspiel. Und hier, hier, was ist hier? Hier, bitte, Cher. Sprachfehler seit Geburt. Bitte, Cher. Wie Sie selbst sehen.« Das Leben war zu rabenmütterlich mit ihm umgegangen, als dass er jetzt den Mut gehabt hätte, seinen Triumph auszukosten und meinen Onkel herausfordernd anzusehen. Nein, er sah still und klein vor sich auf seinen vorgestreckten Finger und den bewiesenen Geburtsfehler und wartete geduldig auf den Bass meines Onkels. Es dauerte lange, bis der kam. Und als er dann kam, war es so unerwartet, was er sagte, dass ich vor Schreck einen Schluck aufbekam. Mein Onkel ergriff plötzlich mit seinen klobigen, viereckigen Tatmenschenhänden die kleinen, flatterigen Pfoten des Kellners und sagte mit der vitalen, wütend kräftigen Gutmütigkeit und der tierhaft warmen Weichheit, die als primärer Wesenszug aller Riesen gilt: »Armes, kleine Schluder. Shinshi schon seit deiner Geburt hinter dir her und hätschen.« Der Kellner schluckte. Dann nickte er. Nickte 6, 7 Mal. Erlöst. Befriedigt. Stolz. Geborgen. Sprechen konnte er nicht. Er begriff nichts. Verstand und Sprache waren erstickt von 2 dicken Tränen. Sehen konnte er auch nicht, denn die 2 dicken Tränen schoben sich vor seine Pupillen wie 2 undurchsichtige, alles versöhnende Vorhänge. Er begriff nichts, aber sein Herz empfing diese Welle des Mitgefühls wie eine Wüste, die 1000 Jahre auf einen Ozean gewartet hatte. Bis an sein Lebensende hätte er sich so überschwemmen lassen können. Bis an seinen Tod hätte er seine kleinen Hände in die Pranken meines Onkels verstecken mögen. Bis in alle Ewigkeit hätte er das hören können, dieses armisch, kleinisch, Luder. Aber meinem Onkel dauerte das alles schon zu lange. Er war Autofahrer, auch wenn er im Lokal saß. Er ließ seine Stimme wie eine Artilleriesalve über das Gartenlokal hinwegdröhnen und donnerte irgendeinen erschrockenen Kellner an.
»Schie, Herr Ober, 8 Aschbach, aber los schack ich ihn.« »Was? Nicht Ihr Revier. Bringen Sie sofort 8 Aschbach, oder tun Sie das nicht, was?«
Der fremde Kellner sah eingeschüchtert und verblüfft auf meinen Onkel, dann auf seinen Kollegen. Er hätte ihm gern von den Augen abgesehen, durch ein Zwinkern oder so, was das alles zu bedeuten hätte. Aber der kleine Kellner konnte seinen Kollegen kaum erkennen, so weit weg war er von allem, was Kellner, Kuchenteller, Kaffeetassen und Kollege hieß, weit, weit weg davon. Dann standen 8 Aschbach auf dem Tisch. 4 Gläser davon musste der fremde Kellner gleich wieder mitnehmen, sie waren leer, ehe er einmal geatmet hatte.
»Lassen Sie das nochmal volllaufen«, befahl mein Onkel und wühlte in den Innentaschen seiner Jacke.
Dann pfiff er eine Parabel durch die Luft und legte nun seinerseits seine dicke Brieftasche neben die seines neuen Freundes. Er fummelte endlich eine zerknickte Karte heraus und legte seinen Mittelfinger, der die Maße eines Kinderarms hatte, auf einen bestimmten Teil der Karte.
»Siehst du, dumme Schäschen, hier steht... Bein amputiert und Unterkieferschusch. Kriegsverletzung.«
Und während er das sagte, zeigte er mit der anderen Hand auf die Narbe, die sich unterm Kinn versteckt hielt.
»Die Öschis haben mir einfach ein Stück von der Zungenspitze abgeschossen. In Frankreich damals.«
Der Kellner nickte.
»Noch böse?«, fragte mein Onkel.
Der Kellner schüttelte schnell den Kopf hin und her, als wollte er etwas ganz Unmögliches abwehren.
»Ich dachte nur zuerst, sie wollten mich utschen.«
Erschüttert über seinen Irrtum in der Menschenkenntnis, wackelte er mit dem Kopf immer wieder von links nach rechts und wieder zurück. Und nun schien es mit einem Mal, als ob er alle Tragik seines Schicksals damit abgeschüttelt hätte. Die beiden Tränen, die sich nun in den Hohlheiten seines Gesichts verliefen, nahmen alle Qual seines bisherigen verspotteten Daseins mit. Sein neuer Lebensabschnitt, den er an der Riesentatze meines Onkels betrat, begann mit einem kleinen, aufstoßenden Lacher, einem Gelächterchen. Zage, scheu, aber von einem unverkennbaren Aschbachgestank begleitet. Und mein Onkel? Dieser Onkel, der sich auf einem Bein mit zerschossener Zunge und einem bärigen, bassstimmigen Humor durch das Leben lachte, dieser, mein Onkel, war nun so unglaublich selig, dass er endlich, endlich lachen konnte. Er war schon bronzefarben angelaufen, dass ich fürchtete, er müsste jede Minute platzen. Und sein Lachen lachte los, unbändig, explodierte, polterte, juchte, gongte, gurgelte, lachte los, als ob er ein Riesensaurier wäre, dem diese Urweltlaute entrülpsten. Das erste kleine, neu probierte Menschenlachen des Kellners, des neuen, kleinen Kellnermenschen, war dagegen wie das schüttere Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys. Ich griff angstvoll nach der Hand meiner Mutter. Nicht, dass ich Angst vor meinem Onkel gehabt hätte, aber ich hatte doch eine tiefe, tierische Angstwitterung vor den 8 Asbachs, die in meinem Onkel brodelten. Die Hand meiner Mutter war eiskalt. Alles Blut hatte ihren Körper verlassen, um den Kopf zu einem grellen, plakatenden Symbol der Schamhaftigkeit und des bürgerlichen Anstandes zu machen. Keine Vierländer-Tomate konnte ein röteres Rot ausstrahlen. Meine Mutter leuchtete. Klatschmohn war blass gegen sie. Ich rutschte tief von meinem Stuhl unter den Tisch. 700 Augen waren rund und riesig um uns herum. Oh, wie wir uns schämten, meine Mutter und ich. Der kleine Kellner, der unter dem heißen Alkoholatem meines Onkels ein neuer Mensch geworden war, schien den ersten Teil seines neuen Lebens gleich mit einer ganzen Ziegenmecker-Lach-Epoche beginnen zu wollen. Er mähte, bähte, gnuckte und gnickerte wie eine ganze Lämmerherde auf einmal. Und als die beiden Männer nun noch 4 zusätzliche Asbachs über ihre kurzen Zungen schütteten, wurden aus den Lämmern, aus den rosigen, dünnstimmigen, zarten, schüchternen, kleinen Kellnerlämmern ganz gewaltige, hölzern, meckernde, steinalte, weißbärtige, blechscheppernde, blödblökende Böcke. Diese Verwandlung vom kleinen, giftigen, taubenverkniffenen Bitterling zum andauernd, fortdauernd, meckernd, schenkelschlagenden, geckernden, blechern, blökenden Ziegenbockmenschen war selbst meinem Onkel etwas ungewöhnlich. Sein Lachen vergluckerte langsam wie ein absaufender Felsen. Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem braunen, breiten Gesicht und glotzte mit asbachblanken, stur staunenden Augen auf den unter Lachstößen bebenden, weißbejagten Kellnerzwerg. Um uns herum feixten 700 Gesichter. 700 Augen glaubten, dass sie nicht richtig sahen. 700 Zwerchfelle schmerzten. Die, die am weitesten absaßen, standen erregt auf, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Es war, als ob der Kellner sich vorgenommen hatte, fortan als ein riesenhafter, boshaft bähender Bock sein Leben fortzusetzen. Neuerdings, nachdem er wie aufgezogen einige Minuten in seinem eigenen Gelächter untergegangen war, neuerdings bemühte er sich erfolgreich zwischen den Lachsalven, die wie ein blechernes Maschinengewehrfeuer aus seinem runden Mund perlten, kurze, schrille Schreie auszustoßen. Es gelang ihm, so viel Luft zwischen dem Gelächter einzusparen, dass er nun diese Schreie in die Luft wirren konnte.
»Schischifusch«,
schrie er und patschte sich gegen die nasse Stirn.
»Schischifusch, Schischifusch«,
er hielt sich mit beiden Händen an der Tischplatte fest und wirrte.
»Schischifusch«.
Als er fast 2 Dutzend Mal gewirrt hatte, dieses »Schischifusch« aus voller Kehle gewirrt hatte, wurde meinem Onkel das »Schischifuschen« zu viel. Er zerknitterte dem unaufhörlich wirrenden Kellner mit einem einzigen Griff das gestärkte Hemd, schlug mit der anderen Faust auf den Tisch, das 12 leere Gläser an zu springen fing, und donnerte ihn an.
»Schluss! Schluss, sag ich jetzt! Was soll das mit diesem blödsinnigen, schaudummen Schischifusch? Schluss jetzt! Verstehst du?«
Der Griff und der gedonnerte Bass meines Onkels machten aus dem Schischifusch schreienden Ziegenbock im selben Augenblick wieder den kleinen, lispelnden, armseligen Kellner. Er stand auf. Er stand auf, als ob es der größte Irrtum seines Lebens gewesen wäre, dass er sich hingesetzt hatte. Er fuhr sich mit dem Serviettentuch durch das Gesicht und räumte Lachtränen, Schweißtropfen, Asbach und Gelächter wie etwas hinweg, das fluchwürdig und frevelhaft war. Er war aber so betrunken, dass er alles für einen Traum hielt. Die Pöbelei am Anfang, das Mitleid und die Freundschaft meines Onkels. Er wusste nicht, habe ich nun eben Schischifusch geschrien oder nicht? Habe ich Schesch Aschbach gekippt, ich, der Kellner, dieses Lokalsch, mitten unter den Gästen, ich? Er war unsicher. Und für alle Fälle machte er eine abgehackte kleine Verbeugung und flüsterte Verzeihung. Und dann verbeugte er sich noch einmal. Verzeihung. Ja, verzeihen Sie das Schischifuschgeschrei, bitte sehr. Verzeihen der Herr, wenn ich so laut war, aber der Aschbach. Sie wissen ja selbst, wenn man nichts gegessen hat auf leeren Magen, bitte sehr darum. Schischifusch war nämlich mein Spitzname. Ja, in der Schule schon. Die ganze Klasse nannte mich so. Sie wissen wohl Schischifusch. Das war der Mann in der Hölle, die alte Schage, wissen Sie, der Mann im Hades, der arme Schünder, der in großen Felsen auf einen riesigen Berg hinaufschieben sollte, musste. Ja, das war der Sisyphus, wissen Sie wohl. In der Schule musste ich das immer sagen, immer die Sisyphus. Und alles hat dann gepustet vor Lachen. Können Sie sich denken, werter Herr, alles hat dann gelacht, wissen Sie, schintermalen ich doch die schukursche Schungenspitze beschitte. So kam es, dass ich später überall Schischifusch geheischen wurde und gehänschelt wurde, sehen Sie, und das Verstehen kam mir beim Aschbach nun schon ins Gedächtnis, als ich schon geschrien habe, verstehen, verscheinen Sie, bitte sehr, verscheinen Sie, wenn ich Sie belästigt haben sollte, bitte sehr. Er verstummte. Seine Serviette war indessen unzählige Male von einer Hand in die andere gewandert. Dann sah er auf meinen Onkel. Jetzt war der es, der still am Tisch saß und vor sich auf die Tischdecke sah. Er wagte nicht, den Kellner anzusehen. Mein Onkel, er, bulliger, riesiger Onkel, wagte nicht aufzusehen, den Blick dieses kleinen, verlegenen Kellners zu erwidern. Die beiden dicken Tränen, die saßen nun in seinen Augen. Aber das sah keiner außer mir. Und ich sah es auch nur, weil ich so klein war, dass ich ihm von unten her ins Gesicht sehen konnte. Er schob dem still abwartenden Kellner einen mächtigen Geldschein hin, winkte ungeduldig ab, als der ihn zurückgeben wollte, und stand auf, ohne jemanden anzusehen. Der Kellner brachte noch zaghaft einen Satz an. Die Aschbach wollte ich wohl gern Bescheid haben, bitte sehr. Dabei hatte er den Schein schon in seine Tasche gesteckt, als erwarte er keine Antwort und keinen Einspruch. Es hatte auch keiner den Satz gehört und seine Großzügigkeit fiel lautlos auf den harten Kies des Gartenlokals und wurde da später gleichgültig zertreten. Mein Onkel nahm seinen Stock, wir standen auf, meine Mutter stützte meinen Onkel und wir gingen langsam auf die Straße zu. Keiner von uns dreien sah auf den Kellner. Meine Mutter und ich nicht, weil wir uns schämten. Mein Onkel nicht, weil er die beiden Tränen in den Augen sitzen hatte. Vielleicht schämte er sich auch, dieser Onkel. Langsam kamen wir auf den Ausgang zu. Der Stock meines Onkels knirschte hässlich auf dem Gartenkies, und das war das einzige Geräusch im Augenblick, denn die 300 bis 400 Gesichter an den Tischen waren stumm und glotzäugig auf unseren Abgang konzentriert. Und plötzlich tat mir der kleine Kellner leid. Als wir am Ausgang des Gartens um die Ecke biegen wollten, sah ich mich schnell noch einmal nach ihm um. Er stand noch immer an unserem Tisch. Sein weißes Serviettentuch hing bis auf die Erde. Er schien mir noch viel, viel kleiner geworden zu sein. So klein stand er da, und ich liebte ihn plötzlich, als ich ihn so verlassen hinter uns herblicken sah. So klein, so grau, so leer, so hoffnungslos, so arm, so kalt und so grenzenlos allein. Ach, wie klein. Er tat mir so unendlich leid, dass ich meinen Onkel an die Hand tippte, aufgeregt und leise sagte: »Ich glaube, jetzt weint er.« Mein Onkel blieb stehen. Er sah mich an, und ich konnte die beiden dicken Tropfen in seinen Augen ganz deutlich erkennen. Noch einmal sagte ich, ohne genau zu verstehen, warum ich es eigentlich tat: »Oh, er weint. Guck mal, er weint.« Da ließ mein Onkel den Arm meiner Mutter los, humpelte schnell und schwer 2 Schritte zurück, riss seinen Krückstock wie ein Schwert hoch und stach damit in den Himmel und brüllte mit der ganzen großartigen Kraft seines gewaltigen Körpers und seiner Kehle: »Schischifusch! Schischifusch, hörst du? Auf Wiedersehen, alter Schischifusch! Bis nächsten Sonntag, dumme Schluder! Wiedersehen!« Die beiden dicken Tränen wurden von den Falten, die sich jetzt über sein gutes braunes Gesicht zogen, zu nichts zerdrückt. Es waren Lachfalten, und er hatte das ganze Gesicht voll davon. Noch einmal fegte er mit seinem Krückstock über den Himmel, als wollte er die Sonne herunterraken, und noch einmal donnerte er sein Riesenlachen über die Tische des Gartenlokals hin: »Schischifusch! Schischifusch!« Und Schischifusch, der kleine, graue, arme Kellner, wachte aus seinem Tod auf, hob seine Serviette und fuhr damit auf und ab wie ein wild gewordener Fensterputzer. Er wischte die ganze graue Welt, alle Gartenlokale der Welt, alle Kellner und alle Zungenfehler der Welt mit seinem Winken endgültig und für immer weg aus seinem Leben. Und er schrie schrill und überglücklich zurück, wobei er sich auf die Zehen stellte und ohne sein Fensterputzen zu unterbrechen: »Ich verstehe, bitte schön, am Sonntag, ja, wiedersehen, am Sonntag, bitte schön.« Dann bogen wir um die Ecke. Mein Onkel griff wieder nach dem Arm meiner Mutter und sagte leise: »Ich weiß, es war sicher entsetzlich für euch, aber was sollte ich anders tun, sag selbst, schon dummer Hase? Läuft nun sein ganzes Leben mit so einem garstigen Zungenfehler herum. Arme Schluderdasch.«